von euch haben diese Frage gesehen vorgestern und haben auch die Zeit genutzt, den riesigen QR-Code anzuklicken oder in der Menge war ja nur der Link auf Hansergraben noch irgendwas. Und ich habe gestern einen Screenshot gemacht und ihr seht hier die Antworten, die ihr eingebracht habt. Das sind nicht ganz alle, denn nachdem ich den Screenshot gemacht hatte, so 15 Uhr ungefähr, wir sind ja auch gerade in der Abi-Feierphase von seinen Karrieretätigkeiten als Vater. Und jetzt sind da noch ein paar weitere Begriffe dazu kommen. Ich glaube, Einsamkeit steht hier auf der Folie noch nicht, das ist mehrfach genannt worden. Ausgrenzung kam, glaube ich, später noch dazu. Krieg steht noch nicht auf der Folie. Also wer jetzt reingeht, Familienzerfall ist auch noch ein Schlagwort, was kam. Süchten ist auch noch beigetragen worden. Zusammen mit den Begriffen, die hier vorne stehen, will ich eigentlich nur eins illustrieren. Dass jeder Prediger keine Chance hat, das persönliche Leid, in dem du oder du bist, vollumfänglich zu behandeln. Weil Krieg und Ehekrieg sind zwei völlig getrennte Leiden. Und da muss man auch seelsorgerlich ganz anders angehen. Und es ist auch nicht mein Ziel, dass ich über alle Punkte hier irgendwie die Lösung bringe. Nach dem Motto, wenn du ein Leidender an Macht bist, auch bist, dann sind die folgenden Steps genau die richtigen für dich, um da rauszukommen. Das ist nicht meine Zielsetzung. Und deswegen werde ich jeden enttäuschen, der jetzt hofft, dass er im Rahmen dieser Predigtserie endlich aus diesem Leid rauskommt. Tatsächlich so sehe ich jeden einzelnen Wünsche, aus diesem Leid herauszukommen. Und wir beten füreinander. Ich glaube, das ist der beste und sogar der einzige Weg, mit dem wir einander helfen können, neben Ratschlägen. Aber ich habe gar nicht das Ziel, uns unbedingt vom Leid zu befreien. Weil ich glaube, dass das Leid in unsere sündige DNA hineinprogrammiert ist und wir das gar nicht loswerden. Sondern dass wir für eine lebendige Hoffnung geboren sind, dass wir irgendwann von diesem Leid komplett befreien werden, und zwar alle, die den Namen des Herrn Jesus im Glauben anrufen. Das wird die tatsächliche finale Erlösung sein und alles, was vorher ist. Ich wünsche jeder Ehe, die kriselt, dass sie wieder heil wird. Ich wünsche jeden Krieg, zum Beispiel in Ukraine und Russland, dass er geendet wird und. Aber meine Perspektive ist tatsächlich, was sagt die Schrift zu der Existenz von Leid in unserem Leben? Und darin sind wir unterwegs. Und nichtsdestotrotz möchte ich, dass jeder, der diese Begriffe genannt hat, eins ganz sicher weiß. Ich hatte ja nicht darum gebeten, ein Lexikon abzuschreiben, sondern was könnte denn so rein theoretisch in Südafrika vor 400 Jahren zu Leid geführt haben? Sondern mein Wunsch war ja eigentlich, dass jeder anonym reinschreibt, was für ihn in seinem eigenen Leben Leid bewirkt. Oder in dem Leben der Nahestehenden. Und mir ist sehr wichtig zu sagen, es tut mir leid, dass du leidest. Und ich freue mich, dass Malo eine Gemeinde der Anteilnahme ist. Manches Leid ist offenkundiger. Manch einer mag es nicht, wenn über sein Leid geredet wird. Ich werde jetzt mal vorbildlich dem Bruder einen kleinen Taps auf die linke Schulter geben. Manchmal muss man aber auch über Leid reden. Mir ist wichtig, dass du die Botschaft mitnimmst. Die Tatsache, dass du leidest, sagt nichts aus darüber, ob du ein guter oder ein schlechter Christ bist. Bitte schäme dich nicht der Tatsache, dass Gott in deinem Leben in dein Leid verordnet hat. Grusle dich deswegen nicht. Denke nicht, oh, allen geht so gut. Die Prediger und die Ältesten, das sind ja voll die Überflieger. Das geht ja nur gut, Christian. Das ist ein Stand, ist eine coole Sache. Warst du dankbar dafür, endlich mal diese Lebenserfahrung zu sammeln. Das ist ja nicht nur so eine Operation, ich fand das eklig, ja. Also, bitte glaubt nicht als Einzelne, ich bin der Einzige, der Probleme hat. Wir alle haben sie. Und ich fand auch die Aussage meiner Tochter vorhin sehr spannend zu sagen, ja, Vertrauen kann so eine kognitive Geschichte sein, die sich hier oben in der Gehirnbildung abspielt, aber sie muss sich tatsächlich im Herzen auch abspielen. Und da lassen wir uns einfach füreinander einstehen, dass wir diese Lebenssituation entsprechend durchkommen. Gut. Hier steht Teil 2, das ist gelogen, das ist ein Tipp, das ist schon Teil 3 und wir werden nächsten Sonntag Teil 4 und den offiziellen Schluss dieser Serie in dieser Gemeinde haben. Dann habe ich alles zu dem Thema gesagt, was man sagen kann. Nee, beim nächsten Mal Teil 4 wird es so eine Art Lifehacks geben. So habe ich das jetzt als Arbeitstitel genannt, ich habe noch nicht wirklich die Ahnung, was ich sage. Aber es geht dann darum, doch konkrete Punkte für bestimmte Sphären des Leidens zu anzusprechen. Was ist, wenn ich leide, obwohl ich nicht sündige? Was ist, wenn ich leide, obwohl ich sündige? Was ist, wenn ich leide, weil andere sündigen und so weiter? Also ich will so versuchen, Sphären abzubilden und nicht jeden einzelnen Kontext, in dem Leid auftreten kann, der eben befindet. Heute nochmal Unterbau. Wir hatten beim letzten Mal diese Folie gehabt, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, da habe ich so ein bisschen was über die Art der Darstellung gesagt und über die Art, wie wir über Gott denken. Und ich möchte hier an dieser Stelle nochmal daran erinnern, wichtig ist, dass wir Gott in seiner Gesamtheit annehmen. Dass wir nicht einen Teil von Gott in unser Denken hineinlassen und den anderen Teil ausblenden. Sondern wir müssen, und das ist ein wichtiger Glaubensschritt, Gott, so wie er sich offenbart hat, annehmen. Und als ich letztes Mal darüber predigte, fiel mir ein, das ist eigentlich ein wichtiger Schritt zur Gottesfurcht. Wenn ich nämlich, jetzt skizzieren wir das mal, nur den lieben Gott mit Rauschbart und Streichelhändchen vor Augen habe, habe ich dann Gottesfurcht? Wir tun es ja als Christen schon schwer mit dem Begriff Gottesfurcht. Wir erklären das immer mit Ehrfurcht. Dann betonen wir das Ehren. Ehr! Aber da steckt das Wort Furcht drin. Und wir können gerne bei Wikipedia gucken, das ist manchmal Wikipedia ist, also obwohl Wikipedia nicht perfekt ist, aber manchmal macht es richtig Freude, Wikipedia nach Ehrfurcht zum Beispiel zu suchen. Mach das mal. Sehr interessante Definition. Denn mit dieser Frage Ehrfurcht beschäftigen sich nicht nur Christen, sondern die Philosophien aller Zeiten. Wenn wir Gott fürchten sollen, das ist unsere Aufforderung in dem Neuen Testament, mehr noch als im Alten Testament, aber auch im Alten Testament, aber da hat es mehr so einen irdischen Aspekt, Gottesfurcht ist im Neuen Testament ein geistlicher Aspekt, dann können wir nicht einfach nur an einen heiligen Gott glauben, wir müssen ganz gut Gott vor Augen haben. Nämlich, wenn Gott nicht nur für das Angenehme unserem Leben zuständig ist, sondern auch für das Unangenehme, dann ist er zu Furcht. Und auch christliche Gemeinde muss Gott fürchten, dass er Fehlverhalten innerhalb der christlichen Gemeinde straft. Wir feiern das mal alles jede Woche. Aber lassen Sie mich nicht vergessen, dass der Herr die Seine züchtigt. Und das ist unangenehm. Ich weiß nicht, wie ihr das als Eltern seht. Ja, aber die Kinder, die sagen immer, auch aber noch mehr Zucht. Das ist so lustig. Nein, züchtigen ist unangenehm für den gezüchtigt wird und für uns als Eltern häufig auch. Und ich kann mir bei dem Herrn im Himmel das auch vorstellen, dass er es züchtigt, aber es nicht angenehm an Kinder. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wichtig ist mir, diese Gottesfurcht muss Platz in deiner Theologie, in deiner Dogmatik haben. Ich stelle die These auf, und das ist nicht genau das gleiche, was ich in den ersten zwei Teilen gesagt habe. Es besteht jetzt die Gefahr, dass ihr denkt, ich wiederhole mich nicht, ich komme aus einem anderen Blickwinkel geflogen. Ich stelle die These auf, dass Gott dem Menschen Leid verordnet hat. Und ich möchte ausgehen von dem, was wir in 1. Mose 3 finden. 1. Mose 3, der Mensch war geschaffen. Welt ist eigentlich super trooper. Wie heißt das Werturteil Gottes am letzten Tag? Und er sah, dass alles war wie?
Sehr gut.
Richtige Antwort. Sehr gut. Alles war sehr gut und dann kommt 1. Mose 3. Bang! Nach diesen beiden wunderbaren Kapiteln kommt der Mensch. Bang! Und es geht wieder alles schief. Und im Ergebnis verflucht Gott. Und er verflucht die Frau und er verflucht den Mann. Und bei der Frau sagt er, dass das Gebären der Frau zur Mühsal werden würde. Elberfelderianisches Deutsch. Und bei dem Mann wird das Arbeit zur Mühsal verordnet. Das Wort Mühsal geht gleich nochmal ein, weil das kann man auch anders übersetzen, je nachdem, mit welcher Bibelübersetzung ihr unterwegs seid. Ich sag mal, jede Mutti, jede, die Kind zur Welt gebracht hat, wird das nachvollziehen können, was da steht, und auch glaubt ihr Männer, auch wenn wir manchmal nicht mehr so schwitzen auf dem Feld, sondern schwitzen am Computer oder schwitzen bei irgendwelchen Vorträgen, wie ich gerade, das Leben ist Mühsal für uns. Und ich glaube persönlich, aber das ist eine Interpretation, das ist eine Auslegung von mir, dass das, was da in 1. Mose 3 gesagt wird, über das Gebären der Frau, über das Arbeiten des Mannes, dass das eine Pass-pro-Toto-Formulierung ist. Für die, die sich ein bisschen mehr für Auslegung interessieren, manchmal verwendet man einen kleinen Teil, um die Gesamtheit zu beschreiben. Man verwendet einen Teil, Pars, für alles, pro Toto. Pars pro Toto heißt nichts anderes als Teil für das Ganze. Das heißt, es wird ein Teil erwähnt, aber gemeint ist alles. Das ist eine Auslegung, von mir, wir müssen ja folgen, wir müssen ja nicht folgen. Ich sehe aber, dass anhand eines typisch weiblichen Beispiels, wir Männer gewähren nicht, Frauen gewähren, dass anhand eines typischen Beispiels der Frau und eines typischen Beispiels des Mannes, nämlich um Feld zu arbeiten, eigentlich erklärt wird, dass Gott allen Menschen Mühsal verordnet. Was auch immer dieses Mühsal heißt. Unangenehm. Und dieses Wort, was hier im Griechischen verwendet wird, in 1. Mose 3 kommt genau noch ein weiteres Mal vor, nämlich in 1. Mose 5. Da geht es um den Namen von Noah, was das übersetzt heißt, und auch dort wieder kommt diese Mühsal im Alltag zum Tragen. Also ich stelle die These auf. Gott hat uns Menschen es verordnet, uns in unseren DNA-Code oder den S-Code reingeschrieben, dass wir Mühsal haben in unserem Alltag. Dann kommt dazu noch der Fluch, du wirst zum Staub zurückkehren. Was eine sehr bildhafte Beschreibung ist, aber am Ende heißt es, du wirst sterben. Du bist dem Tode verordnet. Das ist ja auch ein Ergebnis von 1. Mose 3. Und mancher von uns merkt dieses Sterben über Jahre und andere sterben von jetzt auf gleich. Sprich, nach dem paradiesischen Leben beginnt in 1. Mose 3 aufgrund dieses Sündenfalls mühsam bis zum Tod. Und das ist eine gottgegebene Ordnung. Gott saß nicht da und sagte, tja, bist du. Hätten wir anders umgekehrt. Der Fluch kommt von ihm. Es ist seine Entscheidung. Und wie gilt es, so abzukehren? Das Buch im Alten Testament zum Thema Leiden ist das Buch Hiob, neben den Klagelieder. Hiob ist ein persönliches Leid, Klagelieder ist ein nationales Leid, was da beschrieben wird. Und in Hiob 5, Verse 6 bis 7 behauptet einer der Freunde von Hiob, der nicht kommt aus dem Staub von einer hervor oder aus der Erde sprußt, nicht sprost nicht Mühsal, sondern der Mensch ist zum Mühsal geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Bildhafte Sprache, das ist in der poetischen Literatur mit dem Buch Hiob, da wird so gesprochen. Aber im Grunde genommen, der Anspruch, das ist kein Zufall, dass wir leiden. Das ist nicht einfach dumm. Sondern so wie Funken nach oben fliegen, dass das normal ist, oder ganz normal, dass wir Menschen Mühsal haben. Das ist eine Lebensbeobachtung. Deswegen, wie ich eingangs sagte, wenn du Mühsal hast, wenn dir dein Berufsleben nicht leicht fällt, wenn dir dein Muttersein, dein Familienleben nicht leicht fällt, und wir können jetzt noch weitere Punkte bringen. Ja, deine Familie in einem größeren Kontext, mit den Eltern, mit den Geschwistern, mit den eigenen Kindern, wenn du da Schwierigkeiten hast, es ist etwas, was aus irgendeinem göttlichen Grund uns verschuldet ist. Nun habe ich mir angeguckt, was heißt dieses Wort Mühsal noch? Die Hebräer haben ja eine sehr interessante Sprache. Ich bin das Hebräisch nicht mächtig, ich muss mich um welcher Werkzeuge bemühen. Nicht erschrecken wegen der Grafik. Ich habe einfach mal drei Bibelübersetzungen nebeneinander gehalten. Hier links haben wir die Schlachter 2000, die einige von euch haben. Hier habe ich die Elberfelder 2006. Und rechts außen, einige von euch haben ja die Hübbeswagener Elberfelder, die bei mir CSV heißt, aber das ist genau die gleiche. Und dieses hebräische Wort, was wir jetzt immer wieder mit Mühsal gehört haben, wird tatsächlich in den verschiedensten Bibeln unterschiedlich übersetzt und auch innerhalb der gleichen Bibel unterschiedlich. Also dieses Wort hier auf Hebräisch, was ungefähr Mühe, Schwierigkeit und Unglück bedeutet, übersetzt die Schlachter 2000 mit Mühsal, Unheil, Mühe, Qual, Jammer, Leid, Leidige, Unglück, Elend. Und bei den anderen Bibelübersetzungen seht ihr auch. Das heißt, die Übersetzer übersetzen das hebräische Wort nicht immer exakt mit dem gleichen deutschen Wort, aber ihr erkennt das Wortfeld. Also wenn das Wort Mühsal jetzt von mir verwendet wird, könnt ihr auch gerne Leid einsetzen. Oder Qual, oder Jammer, oder Unheil. Das Einzige, was ich nicht mag, ist, irgendwo gibt es Unglück. Genau, hier Schlachter 2000 verwendet einmal das Wort Unglück an einer Stelle. Unglück ist heutzutage eher so ein Zufallsding. Und nee, es ist nicht Zufall, es ist verordnet von Gott. Vielleicht muss ich mal spulen, das kann ich selbst nicht lesen. Römer 8. Nein. Ich muss mal kurz umdrehen und versuche euch nicht im Auge zu stehen, was ein bisschen schwierig ist. Römer 8, 22, 23 nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt. glaube, er wird aber jetzt auch seufzen. Als würde sie in Geburtswehen liegen, aber nicht nur das, sondern auch wir selbst seufzen innerlich und erwarten sehnsüchtig das Offenbarwerden unserer Kindschaft, die Erlösung unseres Körpers. Ich glaube, diesen Vers kennt ihr. Und ich glaube, wer krank ist, kennt ihn noch mehr. Weil er genau sich hier wiederfindet. Ach, möge gerade von ihrem Körper erlöst werden. Das hat nicht gegen den Körper, sondern gegen das, was in dem Körper falsch ist. Und das Spannende an diesem Text ist, ich habe das Ding immer nur in Bezug auf Menschen gesehen, aber Paulus, angetrieben durch die Weisheit des Heiligen Geistes, also Gott selbst, schreibt, dass die ganze Schöpfung seufzt. Da steht nicht nur die Leidenden seufzen oder die Menschen seufzen, sondern die ganze Schöpfung. So viel zum Thema Naturkatastrophen. Ja? Diese ganze Schöpfung freut sich darauf, erlöst zu werden. Wie auch immer die Erlösung dann aussieht. Ich habe da was mit Feuer gelesen und Ähnlichem, was dieser Welt passieren wird. Aber es ist tatsächlich Gott verordnet, der Welt das Seufzen. Und um es jetzt wirklich auf die Spitze zu treiben, Leid, das wir erfahren, wird mitunter in der Bibel auch als ein Geschenk Gottes bezeichnet. Bevor jetzt die Bibeltexte schon reden. Allein diese Formulierung, Leid wird als ein Geschenk Gottes bezeichnet, müsste eigentlich bei jedem von uns Protest auslösen. Wir wollen eine Reise geschenkt bekommen, wir wollen eine schöne Wohnung geschenkt bekommen, wir wollen ein drittes Kind geschenkt bekommen, außer jeder Gemeinde übrigens nicht wirklich nur durch die Geburt. Aber da reden wir auch mal hier drüber. Aber wir waren trotzdem uneingeschränkt. wir wollen ganz viele schöne Sachen geschenkt bekommen. Aber keiner sagt, ach, schenk mir doch mal einen Krieg. Schenk mir doch mal eine Ehekrise. Schenk mir doch mal, was sagen wir, geistigen Missbrauch. Oder Missbrauch stand überhaupt schon dran. Ja? Geistiger Machtmissbrauch stand in der Folie, hat ja jemand genannt. Da wäre ich jetzt mal so richtig der Pech drauf. Aber jetzt kommen wir zu den Texten. Paulus bekommt das hin. Er schreibt an die Gemeinde in Philippi im Kapitel 1, 29, denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden. Ja, das ist eine schlechte Übersetzung, Ansgar. Nein. Ich habe das griechische Wort geschrieben für die, die es können. Ja, hier, Echariste. In der Mitte steckt Echariste. Das habt ihr schon öfter mal gehört. Gnade. Etwas, was jemandem gegeben wird aus freier Entscheidung. Es ist euch geschenkt worden. Ja, von wem? Von Gott. Euch ist es im Hinblick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Und Amen. Wir teilen den Herrn. Sondern auch für ihn zu leiden. Im Teil 2, also im letzten Wort, da habe ich das Wort Mindset verwendet. Modernes Ding. Herzenshaltung, könnte man auch sagen. Oder gedankliche Ausrichtung. Wohin fokussieren sich deine Gedanken? Worauf bist du ausgerichtet? Und Paulus bringt uns mit solchen Versen bei, pass auf dein Mindset auf. Sieh auch das Unangenehme in deinem Leben als eine freiwillige, von ihm gewollte Zuwendung, als ein Geschenk an. Wird dadurch der Krieg angenehmer? Wird dadurch die Ehekrise besser? Nein. Aber mein Umgang damit wird er anders. Krieg ist Krieg. Krieg ist Krieg. In der Apostelgeschichte schreibt der Verfasser der Apostelgeschichte: So nun gingen sie aus dem Hohen Rat fort. Hat jemand eine Idee, von wem da die Rede ist? Ich lese mal kurz den ganzen Text vor, dann könnt ihr überlegen. Also, so sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Schmach zu leiden. Von wem ist hier die Rede? Apostel. Apostel sind ziemlich ins Gefecht genommen worden. Wir sind ziemlich angegangen worden. Lauter Feinde um sie rum, die ihnen am Ende eigentlich nur eins wollten. Sie durften nach vorne das Leben geben. Dann führt der Herr so, dass sie da das Leben rauskommen. Und wie beschreibt Lukas, getrieben vom Heiligen Geist, das Ganze? Sie nun gehen aus dem Hohen Rat heute. Voller Freude! Worüber, dass sie rausgekommen sind? Nein, dass sie gewürdigt worden waren. Ich habe das Wort gewürdigt hervorgehoben, damit er dieses wertschätzende Wort erkennt, für ihn zu leiden, und zwar Schmach zu leiden.
Ich merke, nee, das ist nicht mein Geschenk, meine Vorstellung von Geschenk.
Also Johnny, wenn ich mir sonst zum Geburtstag was von dir wünsche,
21. September,
hätte ich eigentlich gerne was Schönes. Nicht sowas.
Aber Gott hat sich entschieden, es so zu machen.
Das finde ich ihren Ruf.
Wir können eigentlich nur aus Unterbeugen und das annehmen.
Und jetzt, wo vielleicht das Leid, da sind wir unterschiedlich, ja, der eine leidet gerade ein bisschen mehr, der andere leidet vielleicht gerade ein bisschen weniger.
Aber je weniger du leidest, desto mehr bereite dich drauf vor.
Denn jetzt hast du noch die Kraft.
Wir kommen noch auf einige Aspekte zu sprechen.
Leere Folien, endlich mal keine Folien. Ich möchte euch eine Grafik zeigen, die verwirrt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen. Ich liebe ja Tools, ich liebe ja Computer, ich mag ja alles, was modern funkt und tickt. Und in meiner Bibelsoftware gibt es einen Psalmen Explorer. Dass ich das erste Mal hier angeklickt hatte, das war Quatsch. Der macht mir solche Bilder. Die hat nämlich einfach mal jeden Psalm, wir haben ja 150 Stück in der Bibel, also im Buch der Psalmen haben wir 150 Psalmen, darüber hinaus gibt es ja noch einige, aber ich rede jetzt vom Buch der Psalmen. Die haben bei jedem Psalm geguckt, welchem Thema dieser Psalm gewidmet ist. Da gibt es Königslieder, Weisheitslieder, Danklieder, Hymnen, Vertrauenslieder, Loblieder. Guckt euch mal die Menge der Loblieder an im Vergleich zur Menge der Klagelieder. Hier geht es nicht um die genaue Anzahl, weil man auch bei dem einen oder anderen Psalm gar nicht so genau sagen kann, das ist ein reiner Klagelied, das Klagpsalm, da manchmal das Klagen vorn steht und am Ende des Psalms ist dann der Lob. Der Lob, ja, das Lob. Aber es ist schon faszinierend, wie viele Psalmen überhaupt Klagepsalmen sind. Und ganz viele davon sind von dem Mann nach dem Herzen Gottes, der ist, wer? David. David hat viele Klagepsalmen geschrieben. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der klagt. Einige von euch surfen im Internet. Einige von euch besuchen andere Gemeinden. Weder gegen das eine noch gegen das andere ist etwas zu sagen. Das Problem ist, bloß weil draußen Gemeinde dran steht, heißt das nicht, dass das, was in der Gemeinde verkündet wird, auch richtig ist. Und nur weil es von YouTube veröffentlicht ist, ist es auch nicht unbedingt richtig. Und die, die das Englischen mächtig sind, aber man muss nicht unbedingt Englisch hören können, um sowas zu hören. Es gibt sehr viele Gemeinden, es gibt sehr viele sogenannte Theologen im Internet, die etwas verkünden, was von ihren Gegnern, von mir, das Wohlstandsevangelium genannt wird. Da stehen Prediger in den teuersten Anzügen, die ihr euch vorstellen könnt. Mit einer hochgedonnerten Ehefrau, mit Brillis an den Händen, in Hallen, die sonst von Genesis, U2, wie auch immer heute die Bands heißt, ich hoffe, ich bin Kufi, ja, gefüllt werden. Da laufen die dicksten Partys und das ist, da fällt kein Headset aus bei diesen Veranstaltungen, ja. Das ist wirklich perfekt. Und was dort oder im Kleinen gepredigt wird, ist eigentlich, wenn Gott für dich ist, Victor, dann geht es dir gut. Dein Arbeitsplatz verlieren passt eigentlich nicht zum Segen Gottes, weil der Herr ist allmächtig. Und da wird eine ganz schreckliche Lehre verkündet, die für die Evangelium nichts und gar nichts zu tun hat. Einer der Gründe, hier einfach mal so kräftig gegen zu halten. Glaubt dem nicht. Wir sollen nicht zynisch sein als Christen. Ich war sehr geneigt, zynisch zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff Crystal Cathedral kennt. Crystal Cathedral ist ein riesenschickes Gebäude und war mal der zentrale Ort für solche Gottesdienste. Ein paar Jahre später mussten das Gebäude verkaufen, weil sie nicht mehr viel Geld hatten. Also in anderen Gemeinden haben wir das Gleiche weitergelehrt. Also sie haben eigentlich selbst ihre Lehre nicht wirklich umgesetzt, denn da heißt eigentlich, wenn es dir wirtschaftlich, politisch, familiär, in der Ehe nicht gut geht, dann bist du kein guter Christ. Denn Gott will segnen und will der Herr segnen, natürlich will er segnen. Aber das ist wieder dieser halbe Gott, an den da geglaubt wird. Dass man sich die tollen, die Rosinen aus dem Essen herausnimmt und sagt, die will ich haben, ich hoffe, ihr mögt Rosinen, viele sind Rosinen eklig. Also für mich ist Rosinen, Rosinenbrötchen was Tolles. Ich picke mir die Rosinen und plötzlich kommt mitten in mein Rosinenbrötchen ein Kümmelkern hoch. Und dann stürzt meine Theologie ein und dann verlassen sie etwas, was sie glauben dann. Also ich glaube, jemand, der nur das Wirtschaftsevangelium gelehrt ist, der ist gar nicht diskriminiert. Bitte glaubt das nicht. Das menschliche Wohlergehen, egal in welcher Lebenssphäre, irgendetwas darüber aussagt, ob Gott für euch ist oder gegen euch ist. Und doch habe ich am Eingang dieses Gotteslesens gesagt, dass Gott auch die Gemeinde züchtigt, dass Gott auch Menschen straft. Und dass es Krankheit und Tod, das habe ich noch nicht gesagt, das kommt beim nächsten Mal, dass es Krankheit und Tod in der Gemeinde gibt, weil Leute nicht richtig leben. Das will ich nicht unter den Tisch fallen lassen. Ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite der Waagschale und werfe da noch ein paar Klötze rein. Wir sehen also, das Buch der Psalmen, was gerne als Buch der Anbetung beschrieben wird, umfasst zu einem sehr, sehr großen Teil, und vermutlich sogar größeren Teil, also mehr als die Lobdinger sind Klagenlieder. Es ist Gegenstand des israelitischen Volkes, zu klagen über Dinge, die Gott in ihr Leben verordnet hat, Klammer auf, und sie durch ihre Sünde auch verursacht haben, Klammer zu. Psalm 13, Verse 2 bis 6 lese ich vor. Ich habe nicht angeschrieben, welche Übersetzung, ich weiß es nicht. Wie lange noch, Jahweh, vergisst du mich ganz? Wie lange noch verbirgst du dich vor mir? Wie lange noch sollen die Sorgen mich quälen, es Tag für Tag Kummer in mir? Wie lange noch behält mein Feind die Oberhand? Schau doch her! Antworten wir, Jahweh, mein Gott. Das muss neue evangelistische Übersetzung sein, alle anderen brauchen sie nicht. Ja, weh zu schreiben. Gib meinen Augenlicht, dass ich nicht in Todesnacht falle, dass mein Feind nicht sagen kann, jetzt habe ich ihn besiegt. Dass meine Bedränger nicht jubeln, weil ich ins Stolpern kam. Ich aber, ich baue auf deinen Fuß. Ich freue mich, dass du mich gerettet hast. Dass du mich retten wirst. Perspektive, Mindset, Fokus. Singen will ich für Gabi, weil er so gut zu mir sein wird. Nein, weil er so gut zu mir war. Achtet auf die Zeitform. Das ist eine gläubige Position. Das Leid offen zugeben. Dem Herrn sagen, Herr, ich spüre dich nicht, ich sehe dich nicht. Ich rufe zu dir und ich habe den Eindruck, du hörst mich nicht. Ich schreie zu dir und wo ist die Hilfe? Sowas dürfen wir nach diesem Psalm beten. Ihr, die ihr leidet, redet offen vor dem Herrn und macht da nicht so einen Frömmigkeitsfilter drüber. Dieser Mensch, der diesen Psalm geschrieben hat, konnte das sagen. Das ist nicht der einzige Psalm. Ich würde euch bitten, jetzt mal schnell die 150 Psalmen durchzulesen. Das ist ja nicht so viel Arbeit. Ihr werdet erstaunen, wie oft eine solche Offenbarung der eigenen Hilflosigkeit in dem Psalm zum Ausdruck. Ich ermuntere euch, schüttet mit dem Herz euer Leid aus. Egal, welches der vielen Leiden ursächlich war. Meine Ukrainer, gerade die Älteren, wir haben zwei Ukrainer, aber auch zu Hause wohnen seit jetzt 15 Monaten. Und die leiden natürlich, steht jetzt noch nicht auf dieser Folie, an Krieg. Und ich finde das faszinierend, wie die alte Galina, ich weiß nicht, wie alt ist, 80, irgendwas in der Orbit. Die hört sie immer reden, weil sie redet gerne laut, die hat Zimmerchen, dann hört sie da irgendwas Russisches oder Ukrainisches, verstehen natürlich kein Wort. Aber das ist eine Frau des Lebens. Und natürlich bietet sie viel gegen den Krieg und viel für den Frieden. Aber sie kommt dann immer raus und sagt, Amy, oder Lissi, krank genoss. Also wir können ja nicht ihre Sprache, sie kann nicht unsere Sprache, aber sie betet und sie betet. Und wenn ich mir den Ton für ihres Betens anhöre, die macht genau das, was in Psalm 13 beschrieben hat. Und ich lade euch ein, schüttet vor dem Herrn, der euer Herz kennt. Schüttet vor dem Herrn, der euer Herz kennt. Das ist das Herz auch aus. Ihr könnt euch jetzt ein bisschen vor euch verstecken. So, nächste Folie. Nachdem ich das Ganze gesagt habe, könnte man ja auf die Idee kommen, der liebe Gott ist gar nicht so lieb, sondern es ist ein herzloser Gott. Ja, lieblos. Und jetzt kommt ja tatsächlich das Problem, das 1. Johannes 4, 16, Wolfgang ist ja mal bis heute den 1. Johannesbrief durchgegangen und hat auch einiges zu gesagt, dass in 1. Johannes 4, 16 steht, Gott ist Liebe. Dann merken wir in unserem Kopf, Gott ist Liebe. Und er schenkt uns Leid, dass das nicht zu passen scheint. Das Buch Klagelieder habe ich vorhin schon mal angesprochen, das ist nicht so beliebte Literatur im Alten Testament. Da klagt das in dem Exil befindliche Volk Israel oder der Rest, der von übrig geblieben ist, um genau zu sagen, sie klagen über ihre Situation und sie treten vor Gott, sie schütten ihr Leid aus. Und obwohl sie sich in Babylon zu der Zeit befinden, schreiben sie, denn nicht für immer verwirft uns der Herr. Denn wenn er betrübt, erbarmt er sich wieder. So ist Gott. Er betrübt die eine Seite, aber er erbarmt sich auch. Seine Güte ist unfassbar groß. Meine neue Übersetzung setzt das fort, denn nicht aus Herzensfreude demütigt er oder fügt Menschenkindern Schmerz und Kummer zu. Schlachter übersetzt, der nicht aus Lust klagt und betrübt er die Menschenkinder. Der Schweigenübersetzung gemacht, damit die Richtung klar wird. Gott betrübt uns, Gott fügt uns Schmerz zu, Gott verordnet uns Leid, aber es macht ihm keinen Spaß. Lust. Es ist nicht so, dass das aus seinem Herzen heraus das ist, was er schon immer sagte. Lasst uns Menschen machen und sie leiden. Nein. Aber es gehört auch mit dazu. Also ich leugne nicht, dass Gott Liebe ist. Wir merken nur, dass zu dieser Liebe noch etwas weiteres in Zukunft, was uns unangenehm erscheint. Manch einer lächelt vielleicht, weil ich in der letzten Gemeindestunde, in der vorletzten Gemeindestunde Werbung für das Lexikon zur Bibel gemacht habe. Jetzt kriegt ihr ein Zitat aus dem Lexikon zur Bibel. Also Nachschlagewerk seit Jahrzehnten, in guter Tradition fortgeführt, verschiedene Autoren. Und wenn man dort unter Leid nachguckt, sieht man ja, 2-3 Spalten in so einem Buch, aber ich habe euch nur einen kurzen Aspekt rausgeschrieben. Zwischen der Liebe und Güte Gottes und dem Umstand, dass er auch Leid zulässt oder hervorruft, besteht eine Spannung. Die haben wir euch gemerkt. Mit dieser Spannung müssen Glaubende oder Gläubige ringen. Dies werden sie aber am Ausrichtsreisen weder in einsamer Reflexion noch im Nachsinnen über den Teufel tun, sondern wie kann ich dieses Ringen im Glauben am besten gestalten im leidenschaftlichen Dialog mit Gott. Diejenigen unter euch, die das Buch Hiob lesen, mussten irgendwann mal wissen, dass die ersten beiden Kapitel total spannend sind, dass es dann mit abnehmender Tendenz richtig schlimm wird. Also da kämpft man sich dann durch die erste Rede des So-und-So und die Antwort, die zweite Rede des So-und-So und die Antwort, die dritte Rede des So-und-So und irgendwann bist du raus aus der Nummer. Man blickt nicht mehr durch. Wann wird es wieder spannend? Wenn Gott auf die Bühne kommt. Und wenn Gott mit Hiob in ein, dann nennen wir es mal Gespräch geht, das ist eigentlich ein langer Vortrag. Und am Ende sagt Hiob nur noch, ich habe geredet, ich muss meine Hand auf meinen Mund legen, ich sollte nicht weiterreden. Das ist dieses Ringen mit Gott. Wir müssen in unserem Leid zu Gott kommen. Wir müssen beten. Was für eine Neuigkeit habt ihr noch nie gehört in eurem Leben? Aber ein Grund in meinem Leben ist, glaube ich, dass ich leide, oder auch immer das für ein Leid ist, dass Gott mich ins Gebet treiben wird. Das habe ich näher bei sich. Einige von euch wissen, dass ich 18 Jahre lang Ältester einer Gemeinde war, einer Gemeinde, die ich für toll fand, für vorbildlich, was auch immer man so in seinem Stolz so denkt. Und diese Gemeinde existiert heute nicht mehr. Im Deutschen, der Johannes offenbar, und Gott hat den Leuchten in der Gemeinde hinweggerückt. Und auf wen guckt man zuerst? Auf die Leiter. Könnte ja was mit den Leitern zu tun haben. Die Frage lasse ich unbeantwortet, um noch weiter predigen zu dürfen. Nein, in diesem Prozess, dass die Gemeinde nach und nach von innen erodiert ist, also sich von innen aufgelöst hat. Wir haben keine Spaltung erfahren. Wir haben uns von innen mehr oder weniger aufgelöst. In diesem ganzen Leiden, wo ich auch persönlich ziemlich attackiert wurde und Gerüchte über mich in Umlauf gebracht wurden, wo ich nicht wusste, ob ich lachen soll, weil sie so lächerlich und schnellst widerlegbar waren, oder ob ich heulen sollte, weil ein Bruder, mit dem ich 20 Jahre den Weg gemeinsam gegangen bin, so schlechte Dinge in den Umlauf bringen. Saß ich irgendwann von meiner Whiteboard und schrieb so alles auf, was mich betraf und betete zum Herrn, und dann plötzlich kam mir ein Gedanke. Meine Frage war, warum muss ich da durch? Ich glaube, in dem einen konkreten Punkt, um den es in meinem Handeln als Leiter ging, habe ich richtig gehandelt, schriftgemäß gehandelt. Nicht, dass ich perfekt bin und heilig bin, sondern in einem konkreten Punkt, der für die Gemeinde ein ganz großer Stressor war, habe ich richtig gehandelt. Ich frage den Herrn, ja, ich habe doch genau gemacht, was du wolltest. Warum passiert mir das, dass mein eigener Freund mir ein Messer in meinen Rücken sticht? Ziel Herbst. Warum muss ich da durch? Und dann kam der Gedanke, nehmen wir den euch mit dir. Wie lange soll ich denn da vergessen? Ich schrieb plötzlich mein Menetekel an die Wand. Also nein, ich habe bewusst das geschrieben, das war jetzt nicht die Hand Gottes, die da schrieb, sondern ich merkte, dass mir ein Gedanke kam und den habe ich monatelang an meiner Whiteboard stehen lassen. Ansgar, du lernst, was ich am Kreuz durchgemacht habe. Indem ich unschuldig in meinen Gedanken unschuldig, ja, da ist ja viel Täuschung auch möglicherweise bei, aber da, wo ich unschuldig gelitten habe, habe ich in Mini-Mini-Mini-Form, in einer Milliardstel-Prozent-Variante erfahren, was Jesus Christus auf dem Weg im Nachfolger und schlussendlich auch auf Golgatha durchmachen muss. Und von daher, Leid ist etwas, was euch dem Herrn näher bringen kann und soll. Und deswegen ist es blöd, dem Leid zu fliehen. Wir haben vorhin schon aus dem Buch Prediger gehört, vermutlich ist es Salomo, der das Ganze schreibt. Und in Prediger 7, Vers 13 heißt es, halt dir vor Augen, was Gott tut. Wer kann gerade machen, was er gekrümmt hat? Denkt nochmal über diesen Satz nach. Wer kann gerade machen, was Gott gekrümmt hat? Das ist eine tiefe Weisheit. Lernt diesen einen Satz auswendig und denkt bei der nächsten drei Stunden den Wanderung darüber nach. Wenn Gott in dein Leben Krumm hineinbringt, das ist jetzt nicht mehr der Bibeltext, ja, Anführungsstriche wahr, wenn Gott in dein Leben Krumm hineinbringt, dann ist dein Vertrauen gefordert. Du kannst es nicht gerade machen. Denn wer kann gerade machen, was Gott vormacht? Sondern du musst auf ihn warten. Du musst warten, ob er wieder gerade macht und wann er gerade macht. Und der Klassiker in der ganzen Leitliteratur ist Josef. Wenn ihr Josefs krumme Jahre anschaut, am Ende von 1. Mose findet ihr das. Er wird als Sklave von seinen Brüdern verkauft, der vorher noch die Verachtung, kann man auch mit reinnehmen, aber da kann man ganz viele Punkte aufbringen. Er wurde verführt von der Frau, die ihn da zu schlechten Dingen anregen wollte. Er hat aber das Böse nicht getan. Er wurde angeklagt, er wurde verurteilt, alles zu Unrecht. Und dann auch noch eingesperrt und dann vergessen. Da kann man ganz viele Punkte reinschreiben. Gott hat Josef sehr viele krumme Dinge verordnet. Und sehr lange hat seine Rettung, seine persönliche Befreiung gedauert. Auch die familiäre Wiederherstellung. Und ganz am Ende heißt es dann, wo die Brüder vor ihm zittern, weil der alte Vater ist tot. Der Vater, der vielleicht noch so der Rettungsanker gewesen wäre, dass der eine Bruder seinen anderen Bruder nicht den Boden gleich macht. Der Vater stürmt und die Brüder zittern. Und Josef ist tiefenentspannt. Ganz tiefenentspannt. Er sagt, ihr, ihr das hat das Böse mit mir zu machen. Das hat er total mitgeschnitten. Die wollten nur Böses. Aber Gott gedachte es, gut zu machen. Merkt ihr? Er nimmt das, was Gott seinem Leben an Leid zugefügt hat, aus Gottes Hand, voller Vertrauen und sagt, Gottes Plan ist gut. Wo wir nirgendwo im Buch Genesis irgendwo hören und ein Engel erschien im Josef und sagte, du wirst heute Leiden ertragen, halt durch und sei tapfer und stark. Das war mein Josef 1,9. Aber hier in Genesis, nein, der Mann geht einfach durch das Leben und hat einen Backenschlag nach dem anderen, das sagt. Im Nachgang zur letzten Predigt oder in Vorbereitung zur jetzigen Predigt hat mir ein Gemeindemitglied Folgendes geschrieben. Mein Urgroßmutter hat am Ende ihres Lebens Folgendes gesagt. Es muss bitter gelernt werden, sich zu beugen unter die Gewalt der Hand Gottes. Denn sonst ist man ganz verloren. Das ist sehr ähnlich wie das, was wir in der ersten Stunde hatten mit dem einen Liedkomponisten, der vier Töchter verloren hatte, wie Wolfgang ergänzte. Die Großmutter, Urgroßmutter hier hat als Mädchen fünf Brüder durch Krankheit und als Mutter drei Söhne im Krieg verloren. Die jungen Leute, die in der Kraft eurer Wasser so besteckt und ihr meint, ihr könnt die Welt auch mal erobern sie und macht sie besser, als wir sie gemacht haben, im Rahmen der Möglichkeiten von Menschen in einer gefallenen Welt. Aber am rechten Ende, dass auch ihr Leid erfahren werdet. Nehmt das von den Alten. Psalm 138, Vers 3 und dann ein kleiner Sprung nach Vers 7. An dem Tag, da ich rief, antwortetest du mir, du vermehrtest mir in meiner Seele die Kraft. Wenn ich auch mitten im Bedrängnis wandeln muss, du belebst mich. Da ist jemand im Leid, der betet und er weiß, Gott gibt mir die Kraft, auch wenn er am Verzweifeln ist. Das ist sowas von ehrlich und authentisch. Auf der rechten Seite als Evangelist und als Seelsorger, das heißt mit Evangelist, Evangelium, die gute Botschaft verbreiten, die frohe Botschaft verbreiten. Wir neigen dazu, den Menschen immer das Gute von Gott nennen zu wollen, aber lasst euch bitte ermahnen an der Stelle, verkündet nicht einen guten Gott, sondern verkündet den Gott des Alten und des Neuen Testamentes. Ganz heilig. Wichtig ist, dass wir Gott nicht verändern und damit falsch darstellen. Lasst uns die Bibelstellen gegeneinander ausspielen. Ja, ist ja nicht das Herz Gottes, der Böses tut. Mit dieser Spannung müssen wir leben. Wir müssen Spannungsfelder in unserem christlichen Dasein stehen lassen. Ich habe hier nur vier angegeben. Vier. So ein Spannungsfeld. Sind wir immer noch Sünder oder sind wir Heilige? Was ist die Lehre des Neuen Testaments? Jeder könnte Bibelstellen für das eine bringen und erst recht. Wir können auch Bibelstellen für das andere bringen und auch recht. Lass beide Bibelstellen stehen. Wir sind heilige Sünder oder wir heiligte Sünder. Oder wie einer meiner alten Lehrer sagte, wir sind keine Sünder, wir sind Sündigende. Und das ist heutzutage ganz anderen Tag plötzlich. Beten Christen einen Gott an oder drei? Kommt aber. Frage deiner Kinder gewesen. Ja, doch, wenn nur einen Gott oder drei. Und ihr werdet Bibelstellen für beide Positionen finden und diese Spannungsfeld gilt es auszuhalten. Man kann danach streben, eine Erkenntnis zu gewinnen, um das aufzulösen. Die meisten Bilder, die gerade bei dieser die Selbstfrage gestellt werden, sind Schrott. Ja, das ist wie das Wasser, das ist bei gefroren, bei gasförmig und bei flüssig. Passt nicht. Jeder Theologe zerreißt hier dieses Bild von vorne nach hinten. Weil unser Kopf viel kleiner ist als die Größe Gottes. Deswegen müssen wir manchmal das akzeptieren, dass Gott uns das Spannungsfeld erstellt. War Jesus 100% Mensch oder 100% Gott? Auch hier, wenn wir die dabei jetzt Bibelstellen finden, die zwar 100% hier nicht drin, aber die Aussage. Ja, was war denn jetzt? Sobald du anfängst, Abstriche bei dem einen oder anderen zu machen, verlässt du die Grundlage des Neuen Testamentes und du verfälschst das, was Christus am Kreuz getan hat. Und der letzte Punkt ist für die Theologen nochmal unter euch hier ganz spannend, ist das Reich Gottes bereits gekommen oder kommt es erst noch? Ja, beim Bibellesen, je nachdem, in welchem Buch du unterwegs bist, liest du das eine oder das andere. Und Theologen sind unterwegs und sagen, ja, das ist already, but not yet. Das kann man auf Deutsch gar nicht setzen, das ist schon auch noch nicht. Ja, das ist eine eigene Theologie. Wir können im Internet suchen, das already, but not yet Theology. Weil wir in Spannungsfelder gestellt werden und lasst euch dann runter, auch in den Hauskreisen, in Spannungsfelder auszureiten und nicht die eine Bibelstelle zugunsten der anderen oder zulasten der anderen. Du lässt einen anderen ausschreiben zu lassen. Oder zu verstehen. Psalm 139. Und das ist die letzte Folie für heute. Ich habe keine Ahnung, wie spät es ist. Ich habe keine Uhr um und mein Rechner steht dort. Aber eine Folie noch. Psalm 139. Wenn ich diesen Psalm, den ich jetzt nicht komplett vorlesen kann, aus Zeitgründen, ich lege ihn euch aber ins Herz. Wer möchte ich aber gerne Hausaufgaben haben? Den fange ich erst am Mittwoch an, oder? Wenn ich den Psalm zusammenfassen sollte, könnte man schreiben, David beugt sich unter die Souveränität Gottes. Stefan, 7 Wörter in der Überschrift, das ist das, worüber wir sprachen. Am GBTC muss man in Bibelkunde zu jedem Kapitel der Bibel eine Überschrift schreiben. Höchstens 7 Wörter, das wäre eine 7 Wörter Überschrift. David beugt sich unter die Souveränität Gottes. Und die Gliederung, wie ich sie vorschlage, ist, dass die ersten 6 Verse die Allwissenheit Gottes beschreiben, die nächsten Verse Gottes Allgegenwart und die nächsten Verse Gottes Allmacht. Allwissenheit, Allgegenwart, Allmacht. Das umfasst man in der Theologie mit dem Begriff Souveränität. Nichts entgeht Gott, er ist nicht in der Lage, etwas nicht zu machen. Er kann alles, er ist überall, er ist einfach überall und nichts kann ihm bestimmen. Und die Reaktion der letzten 6 Verse ist dann seine ehrfurchtsvolle Reaktion. Und daraus zitiere ich tatsächlich. Und bevor mein erster Tag begann, stand mein Leben längst in deinem Buch. Habt ihr euch erwischt? Ihr kennt das in anderen Übersetzungen, Elberfelder oder Mitterdeutsch. Wird gerne bei Geburten auch verlesen. Oder Schlachter übersetzt, in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Was heißt denn das? Dass Gott wusste, dass du wirst, dass Gott Hannah im Mutterleib sah und wusste, dass Hannah werden wird? Da steht mehr als nur, es wird eine Realität namens Hannah existieren. Sondern alle Tage, mein ganzes Leben steht in diesem Buch. Und die Auslegung, ihr könnt eine andere Auslegung haben, das ist ein bisschen deterministisch, vielleicht ein bisschen zu viel Vorherbestimmung, aber man will das mir verzeihen, ich bin halt in dieser Theologie unterwegs. Meine Auslegung ist, nicht nur deine Lebenslänge steht im Buch Gottes, sondern auch alle Ereignisse und Umstände deines Lebens. Das kann doch Ermutigung sein, oder? Dass Gott vor deinem Werden schon wusste, was dich gerade drückt. Und es ist nicht nur Ermutigung, es ist auch Beruhigung. Jerry Bridges, der nicht nur dieses eine Buch geschrieben hat, aber andere Bücher geschrieben, in seinem Buch Respectable Sins oder in einem Artikel Respectable Sins schreibt er, wenn etwas passiert, das mich frustrieren könnte, zitiere ich mir selbst Psalm 139, Vers 6. Also genau das, was wir hier stehen. Und ich sage ganz zu Gott, dieser Umstand ist Teil deines Plans für mein Leben. Hilf mir auf deine Vorsehung, Providential Will in Englisch, ich habe das in Vorsehung immer übersetzt, den Glauben und auf eine dich ehrende Weise zu antworten. Und dann gibt mir bitte die Weisheit zu wissen, wie ich mit dieser Situation umgehen soll, die Frust von mir auslesen könnte. Das ist sehr kompliziert formuliert, ja, aber ich habe es jetzt erstmal übersetzt. Aber wenn etwas in deinem Leben dir Kümmernis bereitet, Leid, Mühsal, dann mach es ihm nach. Zitiere das. Herr, auch diese Mühsal steht in deinem Buch, das du geschrieben hast, bevor ich wurde. Bitte checke, dass ich damit in einer nicht ehrenden Art und Weise umgehe. Das ist der Hauptpunkt im Leid. Nicht rauszukommen aus dem Leid. Ich wünsche jedem, dass er aus seinem Leid rauskommt. Das verstehe ich nicht. Aber es ist nicht die oberste Mission. Und nach dem Motto, was die oberste Direktive ist, das haben wir unter Corona auch miteinander diskutiert. Ja, was steht ganz oben? Ist es Gesundheit? Oder gibt es oberhalb von Gesundheit noch andere Prioritäten? Darüber hat die Gesellschaft viel diskutiert. Die sich aber nicht auf ein Ergebnis einigen können. Die Bibel sagt ganz klar, dass aus dem Leid rauskommen keine schöne Sache ist. Oder das oberste ist, die oberste Aufgabe ist es, es mit diesem Leid in einer gottehrenden Weise umzugehen. Und dann bitte auch, ja, was mache ich denn mit der Situation? Also ich bin nicht leere, aber wie gehe ich denn jetzt mit dem Ding um? Fand ich sehr weise, wo ich das nachgehe. Beim nächsten Mal versuche ich, konkrete Fälle zu benennen, jetzt nicht konkrete Leitsituationen, sondern konkrete Szenarien und euch also auch immer drei, vier Punkte aufzuschreiben, was kann ich dann machen. So als erste Notizbuch sozusagen, ja, wenn da jemand am Boden liegt und nicht mehr atmet, was macht man als erstes? Man spricht zu ihm und sagt, atmen. Ja, ob das mir gelingt oder nicht gelingt, mal schauen. Aber ich hoffe, dass allein die theologischen Grundlagen aus der Schrift euch vorankommen lassen, werft euch auf Gott. Denn meistens im Leiden wird das auch anderen geben. Die biblische Lehre heute war, ringe mit Gott und schütte ihm dein ganzes Herz aus. Und weil ich wisse, dass ihm das Ganze nicht entgangen ist, sondern es von ihm für dich verordnet ist, das Warum, das ist eine andere Frage. Ich würde gerne zum Abschluss noch beten. Vater, wir hätten gerne einen romantischen Gott. Wir hätten gerne den, der nur das Gute macht und dessen Hauptanliegen es ist, das Böse von uns fernzuhalten. Und du offenbarst dich als ein anderer Gott. Wir nehmen das an. Wir beugen uns unter dich, du bist der Bestimmer, in dir die Kriege hier. Egal, was wir uns anders wünschen, Herr, dein Plan zählt und wir wollen uns unter dich demütigen. Unter die Demütigen, unter die großartige oder die mächtige Hand Gottes. Wir wollen auf dich aufhören.
Und du siehst, welche gute Gedanken wurden von den Geschwistern in ihrem Raum. Oder die, die kommen wollten, die konnten, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Wie viele Auslöser von Leid in unserem Leben existieren? Schlimme Sachen. Und ich bitte, dass du tröstest. Und ich bitte, dass du Gewissheit schenkst, was du hörst, was du gehört hast. Und dass du, als du das gehört hast, dich überrascht warst. Was er denkst, dein Buch über unser Leben hineingeschrieben wurde. Ich bitte dich, dass du deine Arme um den Traurigen, den Geknickten legst, dass er weiß, dass du das Geknickte wohl nicht abbrechen wirst. Und dass du den Krieg durchaus erfahren hast. Und du zu deiner Zeit aufrichten wirst, aber auch auf dieser Erde, aber auf jeden Fall unverrückbar, unweigerlich und unendlich. Ich bitte dich für mich, weil ich es brauche, für jeden Raum, dass du unser Mindset, unser Fokus darauf richtest, dass du Liebe bist. Wenn uns Dinge geschehen, die wir als unangenehm empfinden, dass wir uns dem unterordnen, dass du die Liebe bist und aus deinem Wesen heraus diese Dinge jetzt verordnet hast, wenn man niemals an deiner Liebe zweifelt oder an dir verzweifelt. Frage das bitte durch. Und Herr, ich will dich auch nochmal loben dafür, dass Marlo eine gemeinnützige Anteilnahme ist, dass für deine Betenszeit, gerade für den Jugendkreis, der sich jetzt vor einiger Zeit neu gegründet hat, wo die Geschwister füreinander einstehen, wo heute vielleicht auch in seiner Berufsfachschule reinschreiben konnte und gleich gebetet wurde. Und ich finde es schön, dass du uns nicht alleine auf dieser Welt bist, sondern dass du uns Gemeinschaft schenkst, wo wir auch das von dir verordnete Leid gemeinsam tragen, einander die Lasten tragen, dass wir einander füreinander da sind. Bitte bewahre uns das. Und schenke denen, die am Rand der Gemeinde stehen, die ja, vielleicht nur so alle paar Wochen mal reinschnuppern und irgendwas machen, aber ich denke, dass sie auch näher rankommen, diese Schützen an diese Wärme der Menschheit. Danke für diesen Vormittag, danke jetzt für auch die Zeit der Gemeinsamkeit für die, die in der Gemeinde da lassen, dabei sein können. Bitte schenke, dass wir nicht nur über die Köstlichkeit des Salates reden, sondern vielleicht auch Schwester zu Schwester, auch Bruder zu Bruder reden über das Leid und füreinander betet oder vielleicht auch mit den Armen umeinander legt und einander trösten. Wir wissen, dass du der Gott aller Trostes bist. Amen.
Amen.